der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Dariusz Szymański.
Ja, wir sind mitten im ersten Satz aus dem Violinkonzert von Beethoven. Gleich setzt die Sologeige ein. Und sie achten, was die Violine zu spielen hat. Wann spielt sie Melodien? Wann konzertiert sie mit dem Orchester? Jetzt sagt sie erstmal Hallo. Sie hat eine Eingangskadenz. Achtung. Melodie. Mit den Holzbläsern zusammen. Ja, da spielt sie die Hauptstimme. Jetzt aber nur eine Verzierung. Läufe. Orchester. Die Violine übernimmt das. Und was spielt sie weiter? Sie spielt eigentlich nur Läufe, keine Melodien. Aber gleich kommt das zweite Thema. Passen Sie auf. Läufe, Läufe, Läufe. Ja, jetzt kommt das zweite Thema. Aber das spielt sie nicht. Das spielt nur das Orchester. Aber jetzt. Ja, da hat sie mal 4 Takte eine Melodie gespielt. Wir hören weiter. Jetzt spielt sie wieder Läufe, Ornamentik. Das wichtige Material ist im Orchester, nicht in der Geige. Aber hier mal ganz kurz ein bisschen was Melodisches. Und dann wieder Läufe. Virtuose Läufe. Das wichtige Material ist im Orchester. Und jetzt kommt die Geige. Wieder nur Läufe. Läufe, Läufe, Läufe. Ja, die melodischen Phrasen sind im Orchester. Das reicht erst einmal, meine Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe direkt mittendrin in diesem so berühmten Violinkonzert begonnen. Und das ist ja das beliebteste Violinkonzert eigentlich überhaupt von Beethoven. Wenn man sich das aber genauer anhört, dann wundert man sich über dieses Stück. Es ist ein extrem merkwürdiges Stück. Und das haben Sie jetzt gerade gehört. Darauf habe ich Sie direkt am Anfang hingewiesen. Die Geige spielt so gut wie nie ein melodisches Material im ersten Satz. Sie begleitet eigentlich das Orchester, und zwar die ganze Zeit mit irgendwelchen Läufen, irgendwelchen Ornamenten, die ganze Zeit. Ornamentik, Ornamentik, Ornamentik. Was sie auch nicht haben, ist ein wirkliches, echtes Konzertieren, dass so das Orchester mal eine Melodie vorspielt, die Geige übernimmt es und spielt es nach, oder die Geige spielt eine Melodie vor, das übernimmt dann das Orchester und antwortet der Geige. Also ein wirkliches Kommunizieren zwischen Violine und Orchester findet hier nicht statt. Und das ist doch sehr, sehr merkwürdig. Wenn Sie sich mal nur die Violinstimme anschauen, das können Sie vielleicht mal im Internet finden, dann werden Sie im ersten Satz sehen, nur Läufe, 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 Läufe. Und dann vielleicht melodisches Material, na, das hat vielleicht insgesamt im ersten Satz, ich sag jetzt mal, 30, 40 Takte insgesamt von, keine Ahnung, 200. Und das ist merkwürdig. Und das will erklärt werden. Ein Violinkonzert, das mit einer Solopauke beginnt. Das ist merkwürdig. Also die Pauke hat hier eigentlich eine interessantere Rolle, weil wann darf eine Pauke schon solistisch spielen? Hier darf sie es, als die Violine, die ja immer nur begleiten muss, die Solovioline, ne? Dieses Violinkonzert beginnt mit einer Solopauke und dann nicht etwa mit dem ganzen Orchester, sondern ausschließlich Holzbläser. Die Streicher schweigen. Holzbläser und Pauke. Und jetzt kommen erst die Streicher. Aber die Holzbläser, die schweigen. Also alles merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Da meint man, ein Stück zu kennen. Und dieses Stück ist ja nun wirklich im Zentrum unseres Kanons, im Zentrum dessen, was in Konzerten so gespielt wird. Aber wenn man genau hinhört, kann man nicht aufhören, sich zu wundern. Und es ist in der Musik immer viel wichtiger, dass man sich wundert. Bewundern kann man das immer noch, ne? Aber erstmal muss man sich wundern. Ich würde Ihnen jetzt am liebsten diesen ersten Satz ganz vorspielen. Dann hätten Sie so ein Gefühl für diese Musik und dann würde ich ganz gerne ins Detail gehen. Aber der erste Satz ist schon 22 Minuten lang. Deswegen spiele ich Ihnen nicht diesen Satz vor. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen ja dieses Violinkonzert schon öfter gehört haben, sondern ich gucke mir die beiden Hauptthemen an. Und zwar gibt es etwas Interessantes. Ich bin nämlich der Meinung, dass Beethoven sich bei den beiden Hauptthemen an einem Stück orientiert hat von Mozart. Und das Stück haben wir hier mal drangenommen. Es geht hier um das Klarinettenquintett von Mozart. Beide Stücke haben zwei Themen. Das ist also eine normale Sonatenhauptsatzform mit zwei Themen. Und ich will Ihnen zeigen, wie ähnlich die Themen sind. Das erste beim Violinkonzert von Beethoven, da haben wir einen kleinen Choral in den Holzbläsern. Jetzt das Hauptthema aus dem Klarinettenquintett. Das beginnt mit einem ganz ähnlichen Choral. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen erstmal in dem Klarinettenquintett, wie das zweite Thema klingt. Es beginnt erstmal in Dur und dann in der Wiederholung erklingt es in Moll. Ja, das ist erstmal in Dur. Und die Wiederholung in Moll. Und bei Beethoven in seinem Violinkonzert klingt das zweite Thema so. In Dur. Und Wiederholung in Moll. Ja, und das ist interessant, das gucken wir uns ein bisschen genauer an, denn hier haben wir ganz viel Parallelen gesehen, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Und wir schauen uns dieses zweite Thema als erstes noch einmal an, sowohl bei Mozart als auch bei Beethoven, um Beethoven mehr auf die Spur zu kommen. Ich spiele Ihnen nochmal das zweite Thema aus dem Klarinettenquintett von Mozart vor. Und da hören Sie, dass die Melodie sich ganz frei quasi im Raum entfaltet. Sie hat sehr, sehr viel Töne. 3-4-mal so viele Töne wie bei Beethoven. Sehr viele Läufe. Das ist ein sehr rhetorisches Thema. Ein Thema, das viel erzählt. Ganz viele Noten. Da, 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 da. Es redet, es erzählt Ihnen was. Da, 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 da. Bei Beethoven ist es eine kleine, schlichte Melodie. Sehr einfach. Und Wiederholung in Moll. Ja, auch sehr, sehr einfach, aber dieses zweite Thema wird uns jetzt auf eine erste Spur bringen. Es ist fast wie ein Schlager, wie eine kleine Schlagermelodie. Genauso eine Schlagermelodie haben Sie wieder in der 9. Sinfonie, da am Schluss Freude schöner Götterfunken. Das sind alles wahnsinnig schlichte Melodien. Und wenn ich Schlager sage, meine ich das überhaupt nicht despektierlich, sondern es ist eine Melodie, die man ein einziges Mal hören muss und schon kennt man sie auswendig. Wenn Sie so wollen, es ist ein demokratisches Thema. So, meine Damen und Herren, und das ist also das Besondere, also diese Einfachheit, wir sind hier im französischen Revolutionsstil. Das ist eigentlich französische Revolutionsmusik, Empire-Stil. Und der ist schlicht, einfach, aber riesig. Es geht hier um Größe, meine Damen und Herren. Und ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Gucken Sie sich mal im Internet an, französische utopische Architektur oder auch utopische Revolutionsarchitektur, dann wird es Ihnen helfen. Da werden Sie so Architekturmodelle und Bilder sehen, keine fertigen Werke. Das ist deswegen utopisch, weil die Sachen nicht gebaut wurden. Die Leute hatten noch nicht die baulichen Möglichkeiten, diese Architektur zu bauen. Aber sie haben sie sich so vorgestellt. Das war eigentlich Revolutionsarchitektur für die Zukunft. Also das Besondere ist an dieser utopischen Architektur, es muss riesig sein, es muss die Welt in sich umfassen und gleichzeitig sind es alles relativ kahle Gebäude, relativ klar gebaute Gebäude, ohne allzu viel Schmuck, sehr streng. Schauen Sie sich das mal an. Nun habe ich hier einen wichtigen Begriff genannt. Ich habe nämlich gesagt, ohne viel Schmuck. Aber ein bisschen Schmuck ist da. Was spielt hier die Geige? nochmal unsere Läufe. Da hören wir mal ein bisschen hin. Die ganze Zeit Läufe. Ornamentik. Ja, da ein bisschen was Melodisches. Aber da wieder die Läufe. Und Läufe. Ja, und wenn Sie meine Podcasts regelmäßig verfolgen, dann wissen Sie, dass mich Ornamentik interessiert und wir mal ein Stück drangenommen haben, das fast nur aus Ornamenten besteht. Und da habe ich Ihnen erklärt, wie man das hört. Und zwar, wir haben ganz viel Ornamentik in der Rokokomusik bei Mozart. Und ich habe mal die zweite Klaviersonate von Mozart drangenommen, die gewisserweise fast nur aus Ornamenten besteht. Da haben wir noch sowas wie ein Thema. Aber ab jetzt nur Ornamentik. Nur Läufe. Läufe, Ornamente. Läufe, Ornamente. Und weiter. Ornamentik. Ja, meine Damen und Herren, das, was Sie jetzt gerade gehört haben, hier im Klavier, das ist prinzipiell das, was dann in dem Violinkonzert von Beethoven die Violine da spielen wird. Sie wird die ganze Zeit solche Ornamentik spielen. Das Orchester, das spielt dann eigentlich die echte Musik, die Motive und die Melodien. Die Violine fast gar nicht. Ich habe so ein bisschen, um das zu verstehen, mich persönlich mit der Geschichte der Ornamentik beschäftigt. Und zwar nicht so sehr die Ornamentik in der Musik, sondern die Ornamentik in der bildenden Kunst, im Möbelbau, in der Architektur. Kurz vor 1800 gab es ganz wenige Ornamente. Also sozusagen die Ornamentik des Rokokos wurde irgendwann immer stärker ausgedünnt, so um 1800. Und dann kam sie aber mit der Französischen Revolution wieder zurück. Auf einmal gibt es wieder eine sparsam eingesetzte Ornamentik, die sich vor allem an den römischen Vorbildern orientiert. Das sind solche Blätter oder solche, ja, so spezielle Ornamente, wenn Sie so wollen. Und diese Ornamentik ist jetzt aber nicht verspielt und launisch und lustig wie in Rokoko, sondern sie ist ein Herrschaftszeichen. Und man sagt dazu auch ein Emblem. Und das ist jetzt die erste These, meine Damen und Herren. Das ist, dass dieses Violinkonzert, jedenfalls im ersten Satz, eine Symphonie ist. Also eine Orchestersymphonie und kein Violinkonzert. Und wenn die Violine dazu kommt, dann fügt die Violine, ich sage jetzt mal, diesem Gebäude der Symphonie nur ihre Ornamentik hinzu. Und das sind diese französischen Emblem-Ornamentiken, diese Herrschaftszeichen-Ornamentiken. Und Sie werden aber sehen, es gibt ein paar Stellen, an denen die Violine wirklich mal einzeln singen darf. Das werden wir uns angucken. Aber erst einmal gucken wir uns an, wie dieses Violinkonzert als Symphonie funktioniert. Na, meine Damen und Herren, und da haben wir schon eine Vorübung gehabt, als Sie nämlich vielleicht die erste Sinfonie von Brahms drangenommen haben mit mir, dann haben Sie gemerkt, dass es bei Brahms sogenannte Motto-Sinfonien gibt. Es gibt also nicht nur ein erstes und ein zweites Thema, sondern es gibt auch ein Motto. Und dieses Motto läuft nebenher. Ja, und dieses Violinkonzert, das ist eigentlich auch eine Motto-Symphonie. Und dieses Motto, meine Damen und Herren, das sind die vier ersten Paukenschläge. Übrigens, dass es eine Pauke ist, eine Solo-Pauke, ist klar. Die Pauke ist ein Militärinstrument. Das alles ist hier Revolutionsmusik. Wir hören hin. Motto. Erstes Thema. Motto. Motto. Pom, pom, pom. Das Motto wird verarbeitet. Und Überleitung. Und gleich hören Sie wieder das Militärische. Märsche. Parabarabam, parabarabam, parabarabam. Ganz schnelles Motto. Parabarabam, parabarabam. Und gleich haben wir wieder das Originalmotto. Motto. Zweites Thema. Motto. Die Themen sind nur in Holzbläsern. Interessant. Motto. Bam, 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 bam. Pam, 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 pam. Da ist die ganze Zeit das Motto. Also da hat dann Brahms sehr viel gelernt für seine eigenen Motto-Sinfonien, meine Damen und Herren. Bevor wir uns das Ganze nochmal anhören, will ich Ihnen etwas über das Orchester sagen. Und dazu gehen wir nochmal kurz vor diesem Violinkonzert weg und vergleichen mal zwei andere Stücke. Und das ist auf der einen Seite das dritte Klavierkonzert von Beethoven und dann das 24. Klavierkonzert von Mozart. Beide Stücke stehen, das ist kein Zufall, in C-Moll. Also Beethoven orientiert sich sehr an Mozart. Mozarts Klavierkonzert fängt so an. Beethovens Klavierkonzert. Ja, also ganz, ganz ähnlich, da haben Sie schon gehört. Ja, wir hören da jetzt nochmal hinein, aber etwas länger. Ich beginne als erstes mit Mozart. Nur das Orchestervorspiel. Und Ihre Aufgabe ist es, sich auf die Holzbläser zu konzentrieren. Jetzt achten Sie auf die Holzbläser, auf die vielen Farben. Jetzt die Flöte. Flöte. Fagott. Flöte. Oboe. Klarinette. Ganz viele Farben. Und jetzt gucken wir uns nochmal den direkten Vergleich das dritte Klavierkonzert, das ja sehr ähnlich ist, aber auch da konzentrieren wir uns vor allem auf die Holzbläser. Holzbläser als Gruppe. Streicher, Holzbläser, Streicher, Holzbläser, ganzes Orchester. Alles ganzes Orchester. Jetzt haben Sie Holzbläser. Ja, die Streicher übernehmen es. Wir müssen gar nicht weiterhören. Ich glaube, Sie haben hier mitgekriegt, dass wir hier sehr viel weniger Farben haben. Beethoven verwendet hier die Holzbläser als eine Gruppe und er behandelt sie immer als eine Gruppe. Er erlaubt es aber nicht, dass die Oboe mal etwas singt und dann kommt Fagott und singt etwas und dann kommt vielleicht, keine Ahnung, eine Klarinette, die etwas sagt oder sowas. Also diese Individualisierung erlaubt Beethoven hier nicht. Und das werden wir auch genauso in dem Violinkonzert hören. Auch da treten die Holzbläser nur als Gruppe auf. Sie hören nicht, ach, da spielt einmal eine Oboe etwas vor und eine Klarinette antwortet ihr. Und dann kommt vielleicht die Solovioline, die ihr dann auch was antwortet. Diese Art von Kommunikation zwischen den Stimmen haben sie nicht. Und das ist diese Reduktion der Farbigkeit, die auch typisch für diesen französischen Revolutionsstil ist. Mit dieser Musik soll der Staat repräsentiert werden. Dieses verspielte, bunte eines Konzerts ist hier total zurückgenommen. Und nachdem wir uns das jetzt so genau angeguckt haben und uns so vorbereitet haben, werden wir uns tatsächlich jetzt mal diesen ganzen ersten Satz anhören und wir hören ihn noch einmal, wie gesagt, als eine Sinfonie der Französischen Revolution, die mit einem Paukenmotto beginnt. Hauptthema Choral, friedlicher Choral. Das ist die Illusion eines gerechten Staates. Wir haben hier einen Frieden und der Friede wird vom Militär beschützt. Ein gerechter Staat. So hat man sich auch den römischen Staat vorgestellt und so wollte man den revolutionären Staat bauen. Überleitung. Holzbläser. Aber nicht so viele Farben. Und plötzlicher Marsch. Parabarabam, parabarabam. Das Motto viel schneller. Parabarabam, parabarabam. Und wieder Motto und zweites Thema, wieder nur Holzbläser. Sie können sofort die Melodie mitsingen. Sie prägt sich unmittelbar ein. Und jetzt in Moll, wie bei Mozart. Unser Motto? Tan, 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 tan. Das Ganze ist übrigens eine Orchesterexposition. Schlussgruppe, Epilog. Alles sehr flächig, sehr groß. Die Violine bekommt ihren Auftritt, ihre Solokadenz. Ornamentik, keine Melodien, Ornamente. Und jetzt konzentrieren wir uns genau darauf, wann sie Melodien spielt. Hier zum Beispiel. Gemeinsam mit den Holzbläsern. Die Holzbläser nur als Gruppe, nicht einzeln. Motto, Ornamentik, Motto. Ornamente, nur noch Ornamente. Überleitung. Die Solovioline greift das auf, aber es sind immer noch keine Melodien, ne? Ornamentik. Ornamente, Ornamente, Ornamente. Gleich sind wir im zweiten Thema. Und da darf sie das Thema nicht spielen. Erst jetzt, 4 Takte, da darf sie einmal ganz kurz. Und wieder Ornamentik. Mollwiederholung. Hauptthema hat das Orchester. Es ist eine Sinfonie. Motto. Sie spielt ein Motto, aber es sind ja Tonwiederholungen. Es ist keine Melodie. Es ist ein Konzert gegen die Geige, wenn Sie so wollen. Gegen die schöne Violinmelodie. Epilog, Schlussgruppe der Soloexposition. Wieder nur Läufe, Ornamente. Das Wichtige spielt nur das Orchester. ein bisschen was Melodisches. So ein kleines bisschen, wieder 3-4 Takte. Motto. Im Orchester. Ba, 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 ba. Motto. Holzbläser. Holzbläser nur als Gruppe. Ornamentik. Das ist diese Revolutionsschmuck, wenn Sie so wollen. Und Durchführung. Eine Durchführung beginnt in einem Konzert fast immer mit Orchester, so dass der Solist ein bisschen sich ausruhen kann vor der Durchführung. Und wir werden die Durchführung hören und das ist schon wieder so, dass die Violine das Orchester begleitet. Aber es gibt eine einzige Stelle und das ist eine ganz kostbare Stelle. Und da darf sie einmal singen. Ein einziges Mal darf sie singen. Es ist eine Variante über das Motto, Sie werden es hören. Und Sie müssen das Ganze als wirklich etwas sehr, sehr Kostbares aufnehmen. Denn ich sag schon mal im Voraus, es geht in diesem Konzert auch darum, dass ein Ornament allmählich zu einer Stimme wird, zu einem Individuum, und zwar zu einem besonderen Individuum wird. Das werde ich Ihnen noch erzählen, aber hier hören wir es. Es ist eine ganz kleine Stelle und die ist sehr kostbar und dann kommen wieder die Ornamente. Also jetzt Orchester-Zwischenspiel und dann die Durchführung. Wieder Holzbläser als Gruppe. Und immer dieses Motto. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Pam, 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 pam. Gleich kommt die Violine wieder. Es beginnt wie bei der Soloexposition. Ornamentik. Und eine Kleinigkeit, diese vielen Wiederholungen, meine Damen und Herren, die sich hier hören, sind etwas Typisches für das Denken im Architektonischen. Wenn Sie Musik als Architektur begreifen, stören Sie Wiederholungen nicht. Wiederholungen stören Sie nur dann, wenn Sie Musik als eine Geschichte begreifen. Bei einer Geschichte soll man sich nicht wiederholen. Bei einer Architektonik gibt es durchaus eine Wiederholung. Da haben wir nämlich Symmetrien. Da haben wir die rechte Wand und die linke Wand. Und sie können sich wiederholen. Die können identisch aussehen. Das macht ein schönes, klares Gebäude aus. Und genau in diesem Baumodus denkt hier auch Beethoven. Wir hören weiter. Thank you. bisschen melodisch. Und schon darf sie nicht. Ornamentik. Das Wichtige passiert hier in den Fagotten. Gleich haben wir eine Verdichtung, Verdopplung des Rhythmus. Jetzt Verdopplung. Die Violine spielt nur Ornamente. Immer neue Ornamentik. Und gleich kommen wir zu unserer ganz kostbaren Stelle, wo die Violine singen darf. Jetzt in Moll. Endlich. Das ist eigentlich das erste Mal. Wir sind Minute 12 und da darf sie zum ersten Mal singen. Pam, 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 pam. Im Hintergrund hören sie das Motto. Und jetzt löst sie sich schon wieder auf in Ornamentik. Pam, 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 motto. Marschrhythmus. Bum, 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 Teile des Motors. Reprise. Und so weiter und so weiter. Die Violine wird hier wieder anfangen mitzuspielen und schon wieder spielt sie fast nur Ornamente. Und irgendwann kommen wir zu der Schlusskadenz, der Solokadenz. Und dazu gibt es etwas sehr Interessantes zu sagen. Und zwar ist die Schlusskadenz ganz am Ende und da hat Beethoven einem die freie Wahl gelassen. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Jahre später wurde Beethoven gebeten, dieses Violinkonzert in eine Version für Klavier und Orchester umzuschreiben. Das gibt es tatsächlich. Es gibt dieses Violinkonzert als ein Stück für Klavier und Orchester. Ist nicht wirklich interessant, brauchen Sie sich nicht anzuhören, aber es gibt das. Aber in diesem Klavierkonzert, das genau die gleiche Musik ist, da gibt es etwas ganz Faszinierendes. Und zwar, da hat Beethoven eine Solokadenz ausgeschrieben, für Klavier allerdings, für Klavier. Und diese Solokadenz ist aber hochinteressant, denn in diese Solokadenz kommt die Pauke nochmal wieder vor. Also Beethoven hat hier die Pauke mit hinzugenommen und er ließ in diese Kadenz neue Melodien zu, und zwar Melodien, die ganz eindeutige französische Revolutionsmelodien sind. In der Zwischenzeit wurde es üblich, und das machen viele Geiger und Geigerinnen so, dass man sich diese Klavierkadenz nimmt, sie wieder zurück auf die Violine übersetzt. Und das ist hier in meiner Aufnahme mit Christian Tetzlaff genauso. Das ist die Solokadenz. Musik. Und die ist von Beethoven, allerdings für Klavier geschrieben worden. Französische Revolutionsmelodien. Das ist wahnsinnig, sehr interessant. Und gleich kommt dieser heilige Moment, wo die Geige singen darf. Jetzt. Da darf sie die Melodie singen. Das erste und letzte Mal. Und hier haben wir plötzlich Farben, diesen wunderbaren Fagott. Ja, es war auch klug von Beethoven, dass er das zweite Thema nur ein einziges Mal der Geige gegeben hat, weil das ist ja ein sehr einfaches, schlichtes, sehr schönes, aber schlichtes Thema. Und wenn die Geige das immer wieder spielen würde und auch noch in der Durchführung vielleicht, dann würde sich dieses Thema sehr schnell abnutzen. Jetzt kommen wir zum zweiten Satz. Im zweiten Satz spielt die ganze Zeit das Orchester und die Violine begleitet das Orchester mit Ornamenten. Also genau das Gleiche, es ist schon wieder eigentlich gegen die Violine. Im zweiten langsamen Satz muss doch die Violine mit einer schönen Melodie aufblühen dürfen. Darf sie nicht. Erstmal nicht, Sie werden es hören. Es ist ein Thema mit Variationen und dieses Thema spielt immer nur das Orchester. Ja, Und die Violine begleitet das ein bisschen. Wir hören mal kurz hin. Ja. Die Violine hört zu, wie das Orchester die schöne Melodie spielt. Sie darf nicht. Wunderschön. Und jetzt passen Sie auf, was die Violine spielen wird. H. Ornamentik. Die Hauptmelodie spielt das Orchester. Und hier darf sogar mal die Klarinette brillieren. Wir haben hier Farben. Aber die Violine darf die Hauptmelodie nicht spielen. Na, wir werden uns das gleich nochmal angucken. Als erstes ist dieses Thema interessant, weil dieses Thema, das bringt etwas Spezielles mit sich, was typisch für Beethoven ist und was Beethoven hier eigentlich entwickelt hat aus den Ideen von dem Komponisten Gluck und vom Händel und sie weitergeführt. Und wir haben hier einen Klang, eine Melodieform, die man mit der Idee des Erhabenen verbindet. Also wir haben hier das Erhabene. Und das Erhabene ist etwas Zentrales um 1800, meine Damen und Herren. Und zwar ist das Erhabene eine philosophisch-ästhetische Kategorie. Es geht hier immer um die Unendlichkeit. Zum Beispiel die Unendlichkeit der Sterne, meine Damen und Herren, oder die Unendlichkeit des Meeres, oder aber auch wie ein Gewitter. Dann ist das Gewitter zwar nicht unendlich, aber es ist ein Chaos, unendlicher Chaos. Und nun gibt es einen Betrachter, das ist wichtig beim Erhabenen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, der Betrachter nimmt eine erhabene Position ein, also er setzt sich, wir stellen uns das jetzt ganz praktisch vor, zum Beispiel auf einem Stein, er setzt sich dahin und schaut zum Beispiel sich das Meer an oder er schaut sich die Sterne an oder auch das Gewitter, das kann es auch sein. Und er kann das Unendliche denken, also sein Geist, der menschliche Geist, ist fähig, das Unendliche zu denken. Und dann kommt dieser menschliche Geist in eine ganz spezielle, ich sage jetzt mal, Daseinsform. Es ist eine transzendente Daseinsform. Und was ist hier das Erhabene? Also ich deute hier wirklich, aber ich bin der Meinung, man muss Musik deuten. Das hat man lange Zeit nicht gemacht. Da hat man sich immer nur Noten angeguckt und gesagt, ja, das ist halt Thema mit Variationen. Nee. Dieses Thema beginnt zum Beispiel mit Pam, Pa, Bam, Bam. Mit diesem sehr typischen punktierten Rhythmus. Bam, Ba, Bam. Das ist eine Pathosformel. Sie wäre in der Architektur eine Säule, eine römische Säule, eine altertümliche Säule. Pam, Pa, Bam, Bam. Wir werden dann hören, dass diese Pathosformel dann von Hörnern gespielt wird. Ich glaube, dass das hier ein Nocturne ist, ein Nachtstück, schon sehr romantisch. Wir haben so etwas sehr viel in der Malerei um diese Zeit. Und wir haben hier irgendwelche alten Gemäuer. Aber diese Ruinen stehen für die lange Vergangenheit, für die ewige Vergangenheit des Menschlichen, des Heldischen. Also ich, Mensch, bin heute am Schluss einer langen Kette von lange Vergangenheit. Ich blicke zurück in die Geschichte und die Geschichte ist unendlich. Und angesichts dieses Rückblickes in die Geschichte, in das Unendliche, komme ich in eine erhabene Stimmung. Ich Ich glaube tatsächlich, dass das eine Art antike Ruinenthema ist, so in der Art. Ja, und durch diese Hörner glaube ich, dass das eigentlich Nachtmusik ist, ein Nocturne. Neue Ornamentik, etwas schneller. Und die Melodik wird ansonsten überhaupt nicht verändert. Sie bleibt immer identisch. Das Wichtige ist immer im Orchester. Jetzt setzt die Geige neu an. Und jetzt darf sie zum ersten Mal in diesem Satz singen. Mit einer eigenen Melodie. Sie findet zu ihrer Stimme. Das ist dieses Erhabene. Der Mensch wird angesichts der Unendlichkeit zu etwas Besserem. Er transzendiert. Und wieder eine neue Variation. Und hier darf mal die Geige führen. Das ist die Variation der Melodie, des Hauptthemas. Und wieder darf sie singen. Mit der neuen Melodie. Wieder diese schöne Melodie. Jetzt. Da hat sie ihre Stimme gefunden. Naja, so, und Sie können das jetzt gleich alleine weiterhören, meine Damen und Herren. Dieser Satz geht dann direkt über in den dritten Satz. Und hier in dem dritten Satz, hier stimmt endlich die Musik. Das heißt, hier haben wir das, was wir eigentlich von einem Konzert erwarten. Die Solo-Geige führt, sie gibt die Hauptmelodie, das Orchester folgt. Also hier haben wir wirklich ein Miteinander kommunizieren und die Geige hat wirklich die Hauptstimme. Nicht nur Ornamentik, sondern die Hauptstimme. Passen Sie auf. Das wünscht man sich von einem Konzert. Und das Orchester antwortet. Und so weiter und so fort. Sie können sich den Satz dann zu Ende selber anhören, meine Damen und Herren. Aber jetzt brauchen wir noch ein bisschen eine Deutung des Ganzen. Also dieses Konzert ist offensichtlich so gebaut, dass das Eigentliche, was man erwartet, dass wir eine Hauptstimme haben, eine Hauptsolostimme, die führt, das haben wir erst im dritten Satz. Und vom ersten Satz über zum dritten Satz findet die Geige zu ihrer Stimme. Also ich bin der absoluten Meinung, dass man das deuten muss. Ich glaube, man sollte so ein Violinkonzert nicht von Beethoven spielen, weil das einfach so in den Noten steht, sondern jeder Geiger, der das spielen will, der sollte für sich eine Antwort geben. Warum sind da nur Ornamente? Warum darf ich die ganze Zeit keine Melodien spielen? Oder nur an ganz, ganz wenigen Stellen? Das muss ein Geiger für sich wirklich glaubwürdig beantworten, um dieses Stück wirklich glaubwürdig zu spielen. Und was ich persönlich glaube, das ist jetzt meine Meinung, Dariusz Szymanski, ich glaube nicht, dass das so romantisch ist, dass es hier wirklich um irgendein Individuum geht, sondern ich glaube, es ist zentral, dass es hier um französische Revolutionsmusik geht. Wenn man sich so ein bisschen die Philosophie der Zeit und die Geschichte der Zeit anschaut, dann gibt es eine zentrale Persönlichkeit in dieser Zeit und das ist der französische Feldherr Napoleon. Beethoven war ein großer Fan von ihm und war dann aber enttäuscht. Also die Geschichte mit der dritten Sinfonie, Eroica, ist bekannt, dass Beethoven die Eroica erstmal Napoleon widmen wollte und dann hat er sozusagen die Widmung wieder ausgestrichen, als sich Napoleon zum Kaiser krönen ließ, das wissen Sie alle. Aber viel interessanter als diese Geschichte ist, wie die Person von Napoleon gedeutet wurde in der Philosophie der Zeit. Und zwar wurde das häufig so gedeutet, dass der Weltgeist, man sprach damals häufig von dem Weltgeist, dass der Weltgeist hier sich sozusagen in eine Person zusammenfand. Also Napoleon war eine Zeit lang Träger des Weltgeistes. So hat man sich das vorgestellt. Und ich glaube, dass dieser Übergang von einem Weltgeist, wie sozusagen so ein Weltgeist geht über in eine einzelne Person, in einen, den Helden schlechthin, den Napoleon-Helden. Ich weiß, dass ich da sehr kühn und sehr weitreichend in meinen Deutungen bin, Aber das Tolle an Kunst ist, das ist nicht Hirnoperation. Also man darf Fehler machen, man darf kühne Behauptungen stellen und die stimmen dann oder nicht, oder sie helfen einem weiter oder sie ärgern einen, egal wie sie wollen. Aber ich wollte Ihnen hier heute meine Deutung dieses Stückes geben, das habe ich gemacht. Und wenn Sie eine andere Deutung haben, wieso die Geige die ganze Zeit am Anfang nur ornamentig spielt, können Sie sie ja mal liefern. Und am Schluss, da darf sie führen, meine Damen und Herren. Ja, das war so eine etwas spezielle Folge, aber das darf es auch mal geben. Ich wünsche Ihnen alles Beste. Verbleibe Ihr Dariusz Szymański und sage Ihnen bis zum nächsten Mal.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymański. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.